Herzlich willkommen zu Bibliothek begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, in dem unsere Mitarbeiterinnen euch unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen. Mein Name ist Linda Donalies.
Ich bin Anna-Maria Schaschenkschuk.
Und ich bin Elke Stange.
Wir wollen in der Sommerzeit ja eine Reise durch unterschiedliche Länder machen. Das letzte Mal ging es um Italien, beim nächsten Mal wird es um die Niederlande gehen. Aber heute wollen wir die Reise nochmal unterbrechen und dafür uns einem Trendthema widmen, und zwar digitalen und sozialen Medien. Da kommt seit einiger Zeit nämlich auch viel Spannendes raus und wir starten direkt mit einem Manga.
Genau, den Manga, den ich mitgebracht habe, heißt My Genderless Boyfriend von der Mangaka Tamiku. In dem Manga geht es um Meguro, er ist ein Influencer, der ganz aktiv auf Instagram ist und er hat diesen genderless Stil, der auch ganz viel in der asiatischen Szene jetzt gerade beliebt ist, was man auch bei den J-Rock und K-Pop und natürlich auch C-Pop-Bands immer wieder sieht. Und ja, Meguro ist halt, macht halt viel Werbung, hat immer ganz schicke Outfits an, ganz viel Schminke drauf und all seine Fans, die glauben natürlich, dass er immer so aussieht. Was sie aber nicht wissen, ist, dass sobald er nach Hause kommt, ist er halt einfach nur Meguro, kein Make-up, einfach nur Sweatpants und der Hoodie und seine Freundin Wako, die Redakteurin ist. Und die einfach so komplett anders aussieht als er. Also die schminkt sich überhaupt nicht, die interessiert sich sehr, sehr wenig für ihr Aussehen. Und dann gibt es natürlich auch so interessante Szenen, wie dass die beiden zusammen im Restaurant sitzen. Und heute haben wir eine ganz tolle Aktion. Alle Frauen bekommen ein extra Glas Champagner. Und dann weisen sie natürlich darauf hin, dass nur einer von ihnen eine Frau ist. Und dann wird Wako der Champagner weggenommen, weil sie natürlich glauben, dass Meguro die Frau ist. Das sind aber, also das macht wenig Probleme für die beiden. Also die sind sehr, sehr fest in ihrer Beziehung und können das sehr gut trennen voneinander, wer Meguro halt in seiner Online-Persönlichkeit ist und wer er zu Hause ist. Wer das allerdings nicht ganz so gut trennen kann, das sind die Fans. Weil die Fans sehen ihn dann mit anderen Models, die auch so diesen genderless Stil haben und sind nur so, die beiden sind so hübsch zusammen und ich möchte gerne, dass die beiden zusammen sind, die daten doch bestimmt. Das sorgt dann für ein paar Probleme in der Beziehung, bis dann Meguro natürlich sagt, okay, ich mache das nicht mehr, ich zeige euch jetzt meine Freundin. Dann gibt es halt so einen ganz, ganz minimalen kleinen Shitstorm und er muss gucken, dass er halt seine Fans weiter bei Laune hält, damit, dass er halt Reality-Star wird, dass er vielleicht sogar auch ein Idol wird, so ein J-Pop-Idol. Nur, kann er nicht so gut singen und muss das dann halt irgendwie auch schaffen, dass seine Fans halt weiter bei ihm sind, ohne dass er sich selbst verliert in dieser Online-Persönlichkeit. Und das finde ich super interessant, weil in solchen Mangas geht es halt oft um sehr junge Leute. Aber die beiden stehen halt fest im Leben, die wissen genau, wer sie sind und was sie wollen. Und diese Balance zwischen Real Life und Online fand ich super interessant in dem Manga zu sehen.
Ist gerade, glaube ich, auch verstärkt Thema. Also da hatte ich auch, deswegen hatte ich auch das Gefühl, das könnte man mal gut als Thema machen, weil da so viel erscheint. Ich hatte auch einen Roman dazu gelesen, der aber eher, so ein Cosi-Roman, ne? Also sie war erst in den sozialen Medien jemand anders und hat sich dann aber hinterher doch entschieden, einfach zu sich zu stehen und zu ihrem Chaos und zu allem und wird dann auch ganz glücklich. Und dann bin ich noch auf einen anderen Roman gestoßen, Die Kinder sind Könige von der Delphine Evigand. Da gibt es zwei Hauptprotagonisten, einmal die Melanie und die Polizistin Clara. Und die lernen sich kennen, als Kimi, das ist die 6-jährige Tochter von der Melanie, verschwindet. Und es ist relativ schnell klar, dass sich jetzt nicht so leicht sagen lässt, ob sie entführt wurde oder abgehauen ist. Und die Clara, also die Polizistin, verschafft sich dann im Zuge von den Ermittlungen einen sehr genauen Überblick über das Leben der Familie, was hauptsächlich in den sozialen Medien stattgefunden hat. Also Kimi und der Bruder, die sind wirklich Stars, die haben einen eigenen YouTube-Kanal und die Familie lebt mega gut von den Einnahmen. Die Clara ist sehr genau in ihrem Job und die ist für die ganze Schreibarbeit bei dem Fall zuständig. Also alle Protokolle, alles, was recherchiert wird und so landet bei ihr und sie bereitet das dann für die Richter hinterher auf. Und damit hat man mit ihr zusammen dann aus ihrer Perspektive auch einen total guten Überblick. Und dann wird die Geschichte auch noch, also die wird aus den zwei Perspektiven erzählt, von Mutter Melanie und von der Polizistin Clara. Und man kriegt auch so ein bisschen was von deren Vergangenheit mit und hat eben immer diese ganzen Gesprächsprotokolle und Zusammenfassungen von der Clara. Das Buch liest sich sehr gut, aber man muss schon konzentriert sein. Also sie eben vorm Schlafen gehen mal, das ging nicht. Die Anna-Marie Stoltenberg vom NDR hat dazu geschrieben, das fand ich sehr passend. Was alles in dieser künstlichen Parallelwelt im Internet stattfindet, lernen diejenigen, die wenig oder nichts darüber wissen, bei Delphine de Viga innerhalb dieses Romans schnell, bis zum abgrundtiefen Gruseln. Diejenigen, die es schon wussten, bekommen einen brutal ausgeleuchteten Spiegel vorgehalten. De Viga zeigt die Mechanismen und Gefahren an kleinen, zunächst ganz unauffällig wirkenden Episoden. Und Beobachtung. Das ist mit messerscharfem Verstand geschrieben. Also deswegen muss man beim Lesen auch echt dabei sein. Ich selber bewege mich jetzt gar nicht so viel auf den Kanälen und die Protokolle, das ist ganz sachlich geschrieben. Also da ist überhaupt nichts Reißerisches in diesem Buch. Aber da ist so viel Privates drin und es gibt auch so Szenen, wie sie beschreibt dann, wie die Melanie halt filmt und dann sieht man im Hintergrund, wie die Kimmy sich wegdreht und eigentlich aus diesem Video raus möchte. Und die Kinder erleben die Mutter auch nur noch mit Kamera in der Hand. Die müssen immer gut gelaunt sein, müssen die Kleider tragen, die Melanie ausgesucht hat, müssen diese Produkte, die sie zugeschickt bekommen, gut vorstellen. Und es gibt dann so Challenges, also zum Beispiel pack alles in den Einkaufswagen, was du haben möchtest oder bestell so viel Fastfood, wie du haben möchtest. Was jetzt ja von außen für die ganzen Kinder, die das sehen, denken, oh wow, wie cool. Aber wenn das immer ist und du das halt immer machen musst, ist es nicht mehr cool. Und das stellt sie dar, ja, ohne das irgendwie jetzt mit reißerischen Worten zu verteufeln oder so. Ne? Sie beschreibt einfach die Clara, was sie sieht. Und daran sieht man halt als Leser, was das mit den Kindern macht.
Also sie bewertet das jetzt nicht so?
Nee, also es ist völlig klar, was ihre Position dazu ist und warum sie das geschrieben hat. Aber ja, es ist wirklich, deswegen muss man auch so aufmerksam lesen, weil das sind diese ganzen Kleinigkeiten, die im Endeffekt das wirklich Schockierende ausmachen. Das Ende ist dann auch nochmal überraschend. Ich finde, das war eine sehr beeindruckende Mischung aus Kriminalfall und Gesellschaftsanalyse, die ich wärmstens empfehlen kann.
Ja, ich finde das immer total interessant, weil es gibt ja ganz viele so YouTube-Familien, die dann ihr gesamtes Leben auf YouTube leben. Das ist, also ich habe da schon mal so ein paar Sachen gesehen, das ist richtig heftig. Dann mit so Prank-Sachen, wo dann die Kinder eigentlich gar nicht mitmachen wollen und ja, dann am Weinen sind und das wird dann so witzig. Und gerade gestern habe ich eine gesehen, die auf das Zeugnis von ihrem Sohn in einem YouTube-Video reagiert hat und das dann halt, das war dann das YouTube-Video.
Okay.
Und was auch für viele junge Leute ist, das ist so eine Art, das will ich mal werden. Mhm. Ne, was früher vielleicht irgendwie, oh, ich will vielleicht mal studieren oder ich möchte gern den und den Beruf mal ausüben. Das ist, das hört man sehr oft, ja, ich möchte was auf YouTube machen, ich will da irgendwie YouTuber werden oder YouTuberin werden. Was das im Endeffekt bedeutet, das kann in so einem, wenn man so ein Buch mal liest, vielleicht dann auch nochmal klar werden, was da alles so die ganzen Zusammenhänge sind. Und
genau,
was da alles dahinter steckt.
Ende eingeht. Also sie verfolgt es wirklich weiter und du erlebst sie dann auch noch kurz als Erwachsene und du bist ja in dem Kopf von der Melanie drin und die ist halt wirklich, also die hat die Einstellung, es ist so viel Liebe, die die Fans uns entgegenbringen, da ist so viel Positives, das kann überhaupt nicht schlecht sein, das kann man nicht mögen. Also die steht da wirklich zu 200% hinter dem, was sie tut und das ist dann auch ein total spannendes Spannungsfeld zwischen der Melanie und der Clara, weil die Clara das ganz anders bewertet und dadurch, dass man im Kopf von der Melanie drin ist, auch dann immer wieder in Kapiteln, man aber auch sehr gut nachvollziehen kann, wie die Melanie zu ihren Standpunkten kommt und warum die Sachen macht.
Also so ein Perspektivenwechsel.
Ja.
Und halt eben auch so die verschiedenen Sichten, also einmal von sich heraus oder auch die Fremdwahrnehmung dann, ne?
Ja.
Ja, wo wir gerade bei Kindern waren, die YouTuber werden. Ich habe Willkommen im Neuland von Ed Dieser Dad mitgebracht. Und ja, also der Autorenname ist wirklich Ed Dieser Dad. Der Autor ist ein YouTuber, Manager, Content Creator mit 13.000 Followern auf Instagram und 50.000 Followern auf YouTube. Ja, er ist ein Digital Immigrant, das heißt also, seine Eltern hatten irgendwann mal dann einen Farbfernseher und als es dann irgendwie mal so anfing mit Computern, da hat er dann auch mal so programmieren gelernt, aber also so YouTube, das hat er nie so wirklich verstanden und Instagram und sowas. Bis dann sein eigener Sohn, Ed Dieser Oscar, mit 12 Jahren zum YouTuber wurde und halt immer Videos hochladen wollte. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt muss ich mich mal schon irgendwie so ein bisschen damit beschäftigen, muss mal gucken, was macht denn mein Sohn da überhaupt? Weil er selbst war so als YouTuber am Anfang nicht ganz so erfolgreich. Also der Vater hatte so 50 Follower und hat also nicht so wirklich verstanden, was halt die Leute packt. Und sein Sohn hat sehr, sehr viele Follower, sehr, sehr schnell bekommen. Und dann hat er sich da mal reinversetzt. Und hat halt geguckt, okay, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich und wie kann ich ihm helfen? Und das hat dann dazu geführt, dass er schlussendlich ja der Manager von seinem Sohn geworden ist. Und durch seinen Sohn, der dann Werbung für ihn gemacht hat, seine 13.000 Follower auf Instagram und seine 50.000 Follower auf YouTube bekommen hat. Und jetzt halt selber wirklich wieder Sachen hochlädt, die ihn interessiert, so zu Elektromobilität, Energiewende und Nachhaltigkeit. Und nachdem dieser Dad dann von seinem Sohn also gelernt hat, wie man das alles macht mit YouTube und auch geguckt hat, was denn die Leute so inspiriert und abholt, hat er sich gedacht, okay, dann schreibt er doch einfach mal ein Buch für Leute, denen es genauso geht wie ihm. Und es geht ihm nicht darum, jetzt einen Elternleitfaden mit Bildschirmzeit, alles in Maßen zu kreieren, sondern er möchte wirklich einen Einblick gestalten in, was macht YouTube aus? Was passiert da eigentlich? Was bedeutet das, wenn man gucken muss, dass sein eigener Inhalt auf YouTube den Richtlinien entspricht? Was sorgt dafür, dass man demonetarisiert wird? Was sorgt dafür, dass man viele Likes oder wenig Likes kriegt? Und wie passiert das, dass man dann halt auch seinen eigenen Inhalt darauf zuschneidet? Also es gibt halt, man sieht das ja, okay, dieses Video hat sich jetzt gut bewährt, dann mache ich so ähnliche Sachen. Das hat sich schlecht bewährt, aber das interessiert mich vielleicht, mache ich vielleicht ein bisschen weniger davon. Das hat er halt alles so mit reingenommen. Und was ich super interessant finde, ist, dass er dann gleichzeitig noch so Interviews mit YouTubern am Ende von jedem Kapitel hat, wo dann die auch mal ihre eigenen Ansichten preisgeben und sagen, ja, wie gehen sie denn eigentlich mit Hate-Kommentaren um? Was machen sie denn eigentlich, um zu gucken, dass sie halt ihre Werbeanzeigen bekommen? Wie schneiden sie ihren eigenen Instagram-Inhalt darauf zu, dass sie halt ja so Werbung schalten können, damit sie halt auch irgendwie auf ihr Geld kommen? Und das fand ich ja super interessant.
Ja, also finde ich auch total spannend.
Ja, ist nochmal eine andere Sicht. Also nicht immer nur.
Ich habe mir jetzt einen Podcast zu dem Thema mal angehört, weil das dann halt wirklich auch ein Einblick war und die dann schon gesagt haben, naja, du schickst halt auch mit einer Firma teilweise an die 10-mal das Foto hin und her, bis die dann mit dem Post einverstanden sind, ne, wenn du Geld von denen bekommst. Und dann kann es auch sein, dass da tatsächlich ein Arbeitstag für drauf geht und es ist nicht so, ich mache das nebenher und wenn es mir keinen Spaß macht, sollte ich es nicht machen, weil so einfach ist es dann nicht. Mhm. Genau, ich habe auch was von einem Vater mitgebracht, allerdings jetzt ein Film, der ist 2018 rausgekommen, Searching. Ich habe den damals schon einmal geschaut, weil ich die Idee sehr interessant fand, dass man Film nur über Bildschirme zeigt. Es gibt da auch einen Fachbegriff für Screen Movie, wird aber eigentlich so gut wie nie eingesetzt.
Also jetzt so ähnlich wie bei Paranormal Activity sozusagen, so dass es halt, oder
wirklich? Den kenne ich nicht. Also du siehst alles, was du siehst, siehst du nur über Bildschirme. Es gibt keine Szene, die einfach so gedreht ist und du siehst mal den Raum. Dann wenn es ist ein Überwachungsvideo, wenn du mal mehrere Menschen siehst. Und ansonsten hast du Desktop, Handybildschirm, hast Überwachungsvideos, hast FaceTime und dann eben Fernsehberichte. Mhm. Das gibt's, also es wurde in dem Film jetzt, ich hatte halt im Internet noch so ein bisschen danach geguckt, da wurden immer nur zwei Vergleichsfilme gezeigt, aber keiner von diesen Filmen hat es halt so gemacht, weil hier ist natürlich auch die Geschichte das, was dann zieht. Genau, also man sieht zuerst einen Computerbildschirm, dann wird ein Familienfoto gemacht und dann sieht man, wie die Bilder in den Ordner verschoben werden, das ist zum Beispiel der erste Schultag von der Margot und dann irgendwann kommt ein Termin bei irgendeinem Doktor an, dann eine E-Mail, dass sie zu niedrige Thrombozytenwerte hat, dann eine Google-Suche, Lymphknotenkrebs bekämpfen als Familie. Dann wieder Bilder, wie das Leben voranschreitet, dann irgendwann wieder eine E-Mail, der Krebs ist zurück. Und dann gibt es ein Video, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann joggt. Der Mann filmt halt von vorne, ne, und sagt, ha, wir sind, meine Frau ist gerade so krass. Also das machen die, um den Krebs zu besiegen. Und dann sieht man hinten, wie die Mutter zusammenbricht. Mhm. Und ich finde das Wahnsinn, das waren jetzt die ersten paar Minuten, die ich gerade beschrieben habe, was ich mit so Schlaglichtern alles beschreiben kann. Ja, dann hat man halt das Bild zum Start der achten Klasse. Es ist immer Mama, Papa, Kind, was man sieht. Das wird schon im Krankenhaus gemacht. Dann ist der Kalendereintrag, Mom kommt nach Hause, der wird verschoben und dann irgendwann wird er gelöscht. Und dann wird die Traueranzeige am Bildschirm erstellt.
Hört man denn Gespräche oder merkt, also ist das
ja, wenn ein Video gedreht wird.
Ja, und also, ansonsten werden nur die Bilder eingeblendet.
Ansonsten siehst du den Text. Also ja, man muss schon mit einer gewissen Aufmerksamkeit gucken, weil das ist natürlich, ne, also diese Verschiebung von dem Kalendereintrag und dann das Löschen, das ist unter eine Minute Filmzeit. Was ich auch noch sehr interessant fand, das Gefühl dabei erzeugt wird. Also du weißt ja, ich meine, deswegen der Film ist ab 12 und ich glaube, davor macht es auch wenig Sinn, weil du musst ja wissen, was mit diesem Löschen des Kalendereintrags einhergeht, dass das bedeutet, okay, sie kommt nicht nach Hause. Also man ist an dem Punkt dann echt auch ein bisschen mit traurig, obwohl der Film ja noch sehr neu ist, hat man irgendwie schon eine Verbindung aufgebaut.
Also man fühlt total mit, ne, durch ja. diese echten Bilder, die einem selber ja auch widerfahren könnten.
Genau, und ich glaube dadurch, dass es so vertraut ist, mhm. also dass es ja eine Art ist, wie wir halt auch mit den digitalen Medien arbeiten. Ja, die Geschichte startet jetzt dann, also die Mutter ist seit 2 Jahren verstorben und dann gibt es 3 Anrufe mitten in der Nacht von Margot und die erreicht ihren Vater aber nicht, weil der halt schläft. Nachmittags, er versucht sie dann zurückzurufen, wird er unruhig und ruft dann irgendwann bei der Klavierlehrerin an, wo sie jetzt eigentlich sein müsste und erfährt, dass sie 6 Monaten gar keinen Klavierunterricht mehr nimmt. Der ärgert sich dann ziemlich, weil er hat ihr wöchentlich $100 für die Stunden hingelegt und sie hat das Geld auch immer genommen und hat ihm auch, er scrollt dann halt durch die alten Nachrichten durch, gesagt, Klavierunterricht wäre gut und so. Und da ist es auch bei einem Gespräch mit der Klavierlehrerin, man sieht den Bildschirm, der macht keinen FaceTime-Call, sondern einen ganz normalen Anruf. Das heißt, ich höre nur die Stimmen und sehe den Bildschirm. Und dann tippt er seine Nachricht an die Margot ein und also er ist richtig sauer. Ne? Er schreibt einen mega langen Text, überlegt dann kurz und löscht den wieder. Mhm. Aber so hast du als Zuschauer die Gedanken von ihm mitbekommen. Genau, am nächsten Tag schaltet er dann die Polizei ein und beginnt auch über den Laptop von ihr, der lag zu Hause noch, das digitale Leben von ihr zu erforschen. Und legt sich dann auch wirklich eine Tabelle an, welche Bekannten sie wann zuletzt gesehen hat. Und stellt dabei fest, dass die Margot extrem introvertiert war, dass sie mittags zum Beispiel immer alleine in der Schule gegessen hat. Da gibt es dann auch so ein ja, Video, was irgendwo gepostet wird, wo du sie halt im Hintergrund sitzen siehst. Ja, er kriegt immer mehr das Gefühl, seine Tochter eigentlich gar nicht zu kennen. Die Produktion von dem Film hat 2 Jahre gedauert. Die Schauspieler mussten jetzt gar nicht so viel machen, aber musste ja diese ganzen Bildschirme nachbauen und musste natürlich auch, also was weiß ich, Windows sah ja vor etlichen Jahren anders aus. Und das haben die halt alles original dargestellt. Und was ich auch cool fand, die haben das in die unterschiedlichen Sprachen übersetzt. Also wenn ich den Film auf Deutsch gucke, habe ich auch wirklich keine schlecht übersetzten Texte, sondern wirklich die originaldeutschen Texte, die halt bei Windows oder dann später bei den Apple-Sachen stehen.
Also dass die Sachen wirklich auf dem Bildschirm und nicht einfach so als Untertitel?
Nee, die stehen wirklich auf dem Bildschirm. Also ich habe auch die ganzen Nachrichten, die sich schicken, die sind auch auf dem jeweiligen Handybildschirm. Ne? Also es sieht so aus, als würde ich hinter dir stehen und auf dein Handy mitgucken, während du schreibst. Und du hast natürlich auch immer die Perspektive, ne? Also du siehst den Vater ja ganz oft aus dieser, was man von sich selber auch kennt, ne? Mein Handy filmt mich gerade, Perspektive bei FaceTime oder so. Genau, also wie ich gesagt habe, die Geschichte nimmt einen von Anfang an mit rein. Und auch wenn man nur diese Schlaglichter hat, kriegt man eine Beziehung zu den Personen. Und ich fand es auch überhaupt nicht anstrengend. Ich habe erst überlegt, das ist vielleicht anstrengend oder langweilig, das alles über die Bildschirme zu haben. Ist es überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist sehr, sehr kurzweilig. Und ich fand das zweite Mal schauen, also ich musste ihn jetzt doch nochmal gucken, weil ich mich nicht mehr so gut erinnert hätte, dass ich was dazu hätte sagen können. Das lohnt sich, weil dadurch, dass ich jetzt die Auflösung ja schon wusste, konnte ich bestimmte Sachen ganz anders einordnen, die mir beim ersten Mal überhaupt nicht aufgefallen sind, aber die total Sinn geben. Ja, also sehr spannend, ist nicht blutig und der Spannungsbogen hält auch fast bis zur letzten Szene. Ich finde mit 98 Minuten auch eine angenehme Länge. Als Schauspieler mit dabei sind der John Cho, der ist auch aus Star Trek bekannt, und die Deborah Messing, die wird bekannt sein vielleicht aus Grace, aus der Sitcom Will und Grace.
Okay, ich habe auch noch was mitgebracht und zwar, das schließt sich da ganz gut an. Da geht es nämlich so ein bisschen um die Kompetenzen über digitale Medien oder in dem Fall über digitales Lernen. Also was wissen wir als Erwachsene, wie Kinder mit digitalen Medien arbeiten oder was wissen wir eben nicht? Ja, wir sind, wie auch viele Lehrer, oft gar keine digitalen Experten, wenn es eben um die Wahl geht von Hardware, Software, Apps oder dem ganzen Einsatz in der Schule oder auch zu Hause. Und da habe ich eben ein Buch mitgebracht, das finde ich total super, das heißt Digitales Lernen für Eltern. Das ist sehr anschaulich, sehr ansprechend, mit ganz vielen bunten Bildern. Also es sieht auf den ersten Blick einfach aus, weil alles irgendwie mit Bildchen hinterlegt ist. Das Buch bietet einen grundlegenden Leitfaden, würde ich sagen, von A bis Z, also von App bis Zoom. Und für alles gibt es Beispiele. Und man kann da wirklich Wissen und Kompetenzen für die eigene Anwendung lernen oder auch eben für die Kinder dann in dem Fall, dass man den Kindern was beibringen kann oder mit den Kindern gemeinsam Dinge durchgehen kann. Also ich muss da wirklich ein Kompliment aussprechen. Das ist super gestaltet. Das ist sehr selbsterklärend und übersichtlich und bietet dennoch aber qualitatives Wissen. grundlegend muss ich sagen, man darf die digitale Welt ja vielleicht nicht verteufeln. Es ist wichtig, auch mögliche Chancen zu erkennen, gerade jetzt so in der heutigen Gesellschaft. Man muss jetzt nur an die letzte Zeit so zurückdenken, Homeschooling, ne? Wir waren zu Hause, wir haben uns viel mit digitalen Medien beschäftigt, die Kinder mussten digital lernen und da war schon, würde ich sagen, die eine oder andere Person überfordert. Und auch die Institutionen waren ja da nicht unbedingt professionell aufgestellt. Also wir erinnern uns, das war wirklich hart. Und dann denke ich, ist so ein Leitfaden gar nicht schlecht, dass man da einfach nochmal einen Überblick hat und auch die Stolperfallen so überwinden kann, was digitales Lernen eigentlich bedeutet. Mit diesem Buch kann man sich so diesem unbequemen und sperrigen Thema nochmal auseinandersetzen. Man wird ja selber auch nicht dümmer dadurch. Gerade für die Kinder, da kann man schon deutlich bessere Voraussetzungen schaffen, um durch die nächsten Schuljahre zu kommen oder auch für später, fürs Studium oder für die Ausbildung. Weil ich denke, gerade das hat ja Zukunft. Das ist ja jetzt nicht auch vorbei, dass das Homeschooling im Moment vielleicht nicht mehr aktuell durchgeführt wird. Das ist ein Thema, was auf jeden Fall in der Zukunft weiterhin uns begleiten wird, denke ich. Ne?
Ja, oder auch später mit dem Homeoffice oder so. Ne?
Das auch.
Ist einfach genau. Jetzt so ein bisschen zweigleisiger alles aufgestellt wird.
Ja, und da muss man dem Ganzen eine Chance geben. Ne? Und solche Bücher wie das hier, das ist wirklich sehr, sehr gut, kann ich nur nahelegen. Also, dass man da einfach nochmal schaut und sich einfach mit allem nochmal auseinandersetzt, technisch oder auch inhaltlich, ne? Was das bedeutet. Also, hier werden zum Beispiel Medienkompetenzen erklärt, digitales Lernen im Schulalltag thematisiert. Also, es werden verschiedene Methoden vorgestellt, wie Datenschutz, Informationsbeschaffung im Internet oder wie man mit Grafiken arbeitet. Das sind jetzt nur so ein paar Beispiele. Dann geht es natürlich auch weiter in die Anwendung. Was gibt es alles für Apps und Programme? Was sind praktische Beispiele, die man sofort umsetzen kann? Das ist alles mit Bildern hinterlegt und fast überall auch mit QR-Codes. Dann kann man das halt sofort im Internet auch anschauen auf der jeweiligen Herstellerseite. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Das ist definitiv für Laien und wenn man Vorwissen hat, dann nochmal zur Vertiefung.
Okay, da wir uns ja jetzt aktuell mit der ganzen Technik beschäftigen, können wir jetzt einen Sprung nach vorne machen und zwar ins Jahr 2029. Ich habe nämlich Watch Dogs Legion mitgebracht. Das ist ein Spiel aus dem Jahr 2020 vom Hersteller Ubisoft. Und darin geht es darum, dass die Londoner Zelle der Hackergruppe DedSec feststellt, dass bewaffnete Eindringlinge Bomben im House of Parliament anbringen wollen. Die ziehen dann halt los, um diese Bomben zu entschärfen und die Leute aufzuhalten und werden dann allerdings von den Eindringlingen erschossen und weitere Bomben explodieren überall in London. Die Hackergruppe wird dafür zur Verantwortung gezogen, weil niemand weiß, wer es sonst hätte sein sollen. Und ja, die Regierung engagiert ein privates Sicherheits- und Militärunternehmen namens Albion, das den Frieden in London wiederherstellen soll. Und wie es natürlich nicht anders kommen kann, wird London dabei zu einem Überwachungsstaat. Politik ist machtlos, Albion hat unfassbar viel Macht selber. Die können alle Bürger festnehmen und deportieren, die sich gegen sie aussprechen, egal ob das jetzt halt im realen Leben ist oder online, weil sie halt alles überwachen können. Und ein Großteil der DedSec-Mitglieder wurde festgenommen oder sogar getötet. Und die Anführerin Sabine ist zusammen mit ihrer AI Bagley verschwunden und versucht jetzt halt neue Leute für DedSec zu finden, damit sie halt irgendwie gegen Albion angehen können. Und da beginnt dann auch sozusagen unsere Story. Man spielt selber irgendeinen Rekruten von DedSec. Man kann sich aussuchen, wen. Und kann dann versuchen, die einzelnen Stadtteile Londons von Albion zu befreien. Das Ganze ist ein Open-World-Game, was man zu Fuß, mit Fahrzeugen oder mit dem gesamten Londoner Untergrund erkunden kann. Londons 8 Stadtteile kann man dabei besuchen, also halt Westminster, Wandsworth, Hackney und auch die City of London. Und es gibt mehrere Missionen in allen Stadtteilen, wo man unterschiedliche Charaktere rekrutieren kann. Und da wird es nämlich ganz interessant, weil man startet als ein Rekrut oder eine Rekrutin von DedSec, aber schlussendlich kann man jede einzelne Person in diesem Spiel spielen. Man kann sagen, okay, da ist die Bibliothekarin und die braucht jetzt Hilfe bei irgendwas, dann helfe ich ihr, dann wird sie ein Mitglied von DedSec und dann kann man sie spielen. Und der Charakter, den man gerade gespielt hat, der macht dann mit seinem normalen Leben weiter, bis man ihn ruft. Und dann kann man halt, man kann Omas rekrutieren, Hausmeister, Agenten, Polizisten, Ärzte, alles Mögliche. Und alle haben natürlich unterschiedliche Fähigkeiten. Wenn ich jetzt gerade mit der Ärztin versuche, irgendwo einzubrechen, es läuft vielleicht nicht so gut. Aber wenn ich jetzt mit dem Agenten oder der Agentin irgendwo einbrechen möchte, klappt das vielleicht besser. Und wenn ich jetzt feststelle, okay, ich habe Mist gebaut und werde verhaftet, dann wäre es natürlich super, wenn ich schon mal eine Anwältin rekrutiert hätte. Und wenn ich das getan habe, dann komme ich natürlich schneller raus. Aber es kann natürlich auch sein, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert und der Charakter, den man gerade spielt, stirbt. Und dieser Charakter bleibt dann auch tot. Das ist ja meistens so, wenn man irgendwas spielt, dass dann kommt man halt einfach irgendwie wieder zurück an einem früheren Speicherpunkt. Mhm. Aber alle Leute, die darin sterben, die bleiben auch tot. Und das sorgt natürlich für eine Verbundenheit. Und jede einzelne Mission kann mit unterschiedlichen Methoden gelöst werden. Es gibt halt Combat, es gibt Heimlichkeiten oder es gibt Hacking. Das heißt, du stellst dich an irgendeine Ecke und dann hackst du dich in die Telefone ein und in die Sicherheitskameras und kannst irgendwelche Drohnen steuern. Und das kannst du halt alles über, ja, mit deinem Controller machen. Und du hast unfassbar viele Möglichkeiten, halt diese Mission ja, anzugehen.
Also es klingt auch unfassbar kompliziert für die Leute, die das gemacht haben, aber auch so, als könntest du da unheimlich lange drin spielen, weil es so viel gibt.
Ja. Wollte ich gerade sagen, also man ich glaube, man lebt da völlig mit, ne? Also wenn man damit anfängt, wahrscheinlich dann packt einen das total, ne?
Ja, ne, das ist es natürlich, weil du hast halt auch deine Lieblingscharaktere natürlich, mit denen du dann weitermachen möchtest, von denen du halt auch weißt, was sie dann für Leben leben. Und naja, wenn denen dann was passiert, ist das natürlich auch super schlimm. Und das fand ich halt super interessant. Und das ist halt der dritte Teil der Watch Dogs-Reihe und halt der erste, bei dem es keinen festgelegten Protagonisten bzw. festgelegte Protagonistin gibt, weil sonst hat man halt immer ja, einen Charakter gespielt und jetzt spielt man halt alle.
Mhm. Warum ist das ab 18?
Ja, weil es schon sehr gewaltig mit uns.
Das habe ich mich gerade auch gefragt.
Weil die Geschichte klang eigentlich total nett.
Genau, von den Erzählungen her hätte ich auch gesagt, warum, was passiert da, dass das
also
ist?
Also man kann ja halt auch kämpfen.
Ja.
Und dann kann man natürlich dann halt auch die Leute erschießen.
Und das ist dann dementsprechend dargestellt. Okay.
Genau, ja. Also das, was halt auch super interessant ist, dass halt London auch so akkurat dargestellt ist. Also das Spiel hat halt gemischte Kritiken gekriegt, weil einige sich halt daran gestört haben, dass man halt jeden oder jede spielen kann und dass dadurch halt keine Verbundenheit mit einem Protagonisten entsteht, was ich jetzt halt nicht so sehe. Aber das Interessanteste, was halt viele Leute sehen wollen, ist, wie haben die London dargestellt? Und das haben sie wirklich sehr, sehr akkurat gemacht. Also mit Straßen und den U-Bahnen und also man erkennt halt seine eigenen Straßen auch wieder.
Okay, das weiß ich jetzt bei mir nicht, ob die Paris so dargestellt haben oder London oder sonst die ganzen Sachen, dass das passt. Ich habe noch eine Graphic Novel mitgebracht, die ist 2019 erschienen und heißt Bug. Die ist dreiteilig von Enki Bilal. Und Bug spielt jetzt sowohl einmal auf den Käfer an, aber auch auf die Bezeichnung für einen Fehler im Computerprogramm. Das wird nämlich hier vereint. Die Geschichte spielt 2041 und startet in Paris bei der Gemma und ihrer Mutter. Die warten auf die Rückkehr vom Vater, dem Cameron Opp, vom Mars. Ja, und dann sind alle gespeicherten digitalen Daten in der Nacht verschwunden. Also alle Festplatten leer, vom größten Server bis hin zum kleinsten USB-Stick, alle Codes sind gelöscht. Und der Cameron Opp, der wird als einziger Überlebender von dem Raumschiff geborgen und der hat wie alle anderen auf diesem Raumschiff ein Loch im Hals und wird dann später untersucht und dann sieht man so einen 2 Zentimeter langen Alien, der durch den Körper wandert, also wie so ein kleiner Käfer. Dann hat der einen kleinen blauen Fleck am Auge, der wird im Laufe der Geschichte immer größer. Was ihn aber weltweit zum gesuchtesten Menschen macht, ist sein Wissen. Der scheint nämlich alles digitale Wissen, was auf der Welt verschwunden ist, in sich zu tragen.
Wie so ein Megacomputer.
Ja, es gibt mehrere Handlungsstränge. Also man hat einmal Gruppierungen oder Staaten, die den Cameron haben möchten. Dann auch eine Gruppe, die seine Tochter Gemma entführt. Dann Cameron, der gemeinsam mit einer Ärztin Gemma unbedingt wiedersehen möchte und gleichzeitig auch rausfinden möchte, was mit seinem Körper passiert. Das hat den Einstieg anspruchsvoll gemacht. Wenn man den dann einmal hat und den Überblick hat, dann liest die sich richtig gut weg. Ich fand den Zeichenstil etwas gewöhnungsbedürftig. Es handelt sich um kolorierte Bleistiftstriche und es ist auch recht düster. Die weiblichen Personen sehen sich sehr ähnlich, weswegen man sich dann immer wieder orientieren musste, um zu gucken, welche Person hier gerade agiert. Die Orte, die wechseln sehr oft, das ist aber jetzt für die Spannung, finde ich, zuträglich. Was ich besonders interessant fand, waren die Gedanken rund um diesen Vorfall. Natürlich ist die Menschheit noch abhängiger geworden von der Technik, aber alles, was er sich jetzt dazu ausgedacht hat, kann man sich vorstellen oder es gibt es bereits, wenn vielleicht auch nicht in der Masse. Zum Beispiel ein Schlüssel, den ich im Finger habe, damit ich dann in meine Wohnung reinkomme. Ja, und zu den digitalen Folgen, da würde ich einmal was lesen. Das wird einfach dargestellt. Also die nennen das GDB, den Global Digital Bug. Und dann wird, ja, ihr seht das hier, ne, in diesen kleinen Vierecken wird einfach zu unterschiedlichen Lebensbereichen gesagt, was passiert. Aufzüge. Weltweit sitzen mehr als 100.000 Benutzer in digitalen Aufzügen fest. Großstädtische Verkehrsnetze. Totalausfall aller Züge in digitalisierten Netzen, 87%. Zahlreiche Fälle von Panik, wahllose Explosion, 17 Tote, 189 Verletzte. Flugzeugabstürze. Eine Maschine der neuesten Generation ist heute auf einem Inlandsflug in die Themse gestürzt. Seit dem GDB wurden weltweit mehr als 300 Fälle von unerklärlichem Verschwinden voll digitaler Fluggeräte registriert, darunter 287 der allerneuesten Version. Bei den OPs sterben die Menschen. Also der Einzige, der überlebt bei einer OP, ist einer, der wird von einem 77-jährigen Chirurgen operiert, der halt umschalten kann und auch ohne das Digitale weitermachen kann. Die anderen, die sterben alle. Ja, und das fand ich, waren jetzt Sachen, ich meine, das Digitale nimmt ja im Krankenhaus immer mehr zu. Wer sagt, dass das in 20 Jahren nicht fast alles ausmacht? Also der Cameron, das fand ich auch noch ganz spannend, ist dann eben mit dieser Ärztin unterwegs und die müssen halt an den Punkt kommen, wo er sich dann mit der Gemma treffen soll und landen auf einer autarken Insel zwischen. Die wird Monolith genannt und werden dann da von der dort wohnenden Gruppe festgesetzt. Und die Gruppe verhandelt mit ihm. Wir haben verbissen verhandelt. Für mich einen zusätzlichen Revolver, Munition und ein funktionierendes Handy. Für sie die Aktivierung der Sicherheitssoftware des Monolithen. Ich gab alle Codes für das ordnungsgemäße Funktionieren des Buildings heraus, dazu drei Telefonnummern ihrer ideologischen Kontakte, die durch den Global Digital Bug verloren gegangen waren. Genau, also er setzt das Wissen wirklich ein, um weiterzukommen und dann eben seine Tochter wiederzusehen. Das Ende ist ein bisschen fies, also das erste Ende ist schon ein Cliffhanger, aber ich hatte ja direkt Teil 2 mitgenommen. Bei Teil 2 hat man aber wieder den Cliffhanger und ich war total froh, dass ich das erst jetzt gelesen habe, weil der dritte Teil kommt erst Ende September raus. Das fand ich jetzt schon krass, ne? Wenn die im, also 2019 sind die erschienen, dass man dann bis September 22 warten muss. Ja, ich bin total gespannt, wie sich das alles auflöst. Also ich finde, das ist eine sehr gut konstruierte Geschichte mit sehr interessanten Gedanken zur Zukunft.
Ich habe auch was über die Zukunft mitgebracht, noch ein bisschen weiter nach hinten und zwar im Jahr 2045. Und zwar ist das von Ernest Cline, der Roman Ready Player One. Das ist ein Science-Fiction-Roman. Total fiktiv beschrieben, aber wenn man das gelesen hat, das Buch, dann denkt man schon darüber nach, hey, das könnte Wirklichkeit werden oder vielleicht ein Teil davon. Die Welt ist hässlich, also wenn man jetzt, wir versetzen uns jetzt in das Jahr 2045, Erdölvorräte sind aufgebraucht, die Welt ist komplett in Trümmern. Die Wirtschaft ist zusammengebrochen, es gab Krisen, eine riesige Kluft zwischen Arm und Reich und die meisten leben in Armut. Und da ist eben dieser einzige Lichtblick eine virtuelle Welt, die erschaffen worden ist. Das ist die Oasis. Und da kann jeder Mensch leben, arbeiten, sogar zur Schule gehen, spielen. Und das ist tatsächlich so, dass die Menschen sich im Grunde den Großteil des Tages dort aufhalten. Also die entfliehen so der Realität und finden sich dort wieder und das eben auch optimiert, nämlich mit Avataren. Und die kann man halt frei gestalten. Das sind teilweise sowas wie Comicfiguren auch oder ja, so Science-Fiction-Figuren. Das Spektrum ist riesengroß. Das Gute dabei ist, dass das jeder Mensch machen kann. Ne? Also das ist jetzt nicht nur privilegiert, sondern jeder Mensch hat den Zugang durch eine VR-Brille, die es halt kostenlos gibt. Oder zum Beispiel auch haptische Handschuhe und sowas. Genau, und der Wade Watts, der erzählt eben aus der realen Welt und hauptsächlich natürlich aus der Welt der Oasis, weil da verbringt halt seine meiste Zeit. Der geht auch da zur Schule und er erzählt dann auch zum Beispiel über die Vorzüge der Schule in der Oasis, weil er selber ist sehr arm. Also er gehört zu den Menschen wie die meisten auf der Welt, die gar nichts haben. Die leben wirklich in so alten Wohnwagen, Baracken. In seinem Fall sind das die Stacks. Da sind einfach Wohnwagen, die sind aufeinander gebaut. Ja, das ist wie so ein Slum, ne? So kann man sich das vorstellen. Und er ist bemüht und auch gut in der Schule, auch mit dem Hintergrund, weil so in der realen Welt, da sieht er für sich gar keine Chancen. Also er hat nichts, auch äußerlich findet er sich nicht toll und fühlt sich da als totaler Außenseiter und auch Nerd, weil er ist ein totaler Technik-Freak und Computer-Nerd. Und da geht er halt in der Oasis auch in die Schule. Und da möchte ich mal einen kleinen Abschnitt raus vorlesen, weil das ist so wie so eine Traumschule eigentlich. Also wenn man sich das jetzt mal vorstellt, wie Schule in der Zukunft vielleicht ablaufen könnte, auch was das so im sozialen Leben mit Menschen machen könnte. In der Biologiestunde sausten wir durch ein menschliches Herz und schauten zu, wie es das Blut durch den Körper pumpte. Ich musste an einen alten Film denken, Die fantastische Reise. Im Kunstunterricht schlenderten wir durch den Louvre, während unsere Avatare alberne Baskenmützen trugen. Im Astronomieunterricht statteten wir den einzelnen Jupitermonden einen Besuch ab. Wir standen auf der vulkanischen Oberfläche von Io, während unsere Lehrerin erklärte, wie der Mond ursprünglich entstanden war. Hinter ihr erfüllte Jupiter selbst die Hälfte des Himmels, wobei sich der große rote Fleck direkt über ihrer linken Schulter befand. Dann schnippte sie mit den Fingern und wir standen auf Europa, wo wir über die Möglichkeiten extraterrestrischen Lebens unter der Eiskruste des Mondes sprachen. Ja, total spannend eigentlich, wie Schule gestaltet ist in der Oasis. Die Oasis ist ein ganzes Universum, es gibt da tausende von Welten und jede ist einzigartig und total fantasievoll. Und sie hat eben ein Geheimnis und darum geht es in dem Buch. Und zwar der Erfinder der Oasis, das ist der James Halliday, der ist 2045 bereits schon seit 5 Jahren verstorben und der hat halt eben ein Testament hinterlassen. Und darum geht es in dem Buch und zwar, dass er den gesamten Besitz, und das sind 240 Milliarden Dollar und halt eben auch die Firmenanteile von der Oasis an denjenigen vererbt, der das Easter Egg findet. Und das ist so eine Schatzsuche eigentlich. Da muss man 3 Schlüssel finden. Das sind Quests. Das findet alles online eben in der Oasis statt. Genau. Und der Wade, dieser Protagonist aus der Ich-Perspektive, der löst das erste Rätsel, weil der ist der totale Nerd, setzt sich damit total auseinander. Der kennt James Hallidays Leben in- und auswendig, nicht nur er, sondern eben auch ganz viele andere, weil das bestimmt eigentlich so deren Leben. Also einmal natürlich der Aufenthalt in dieser virtuellen Welt, aber eben auch diese Suche nach diesem Easter Egg. Also so viel ist zu verraten noch. Wade gelingt es dann eben, den ersten Schlüssel zu finden. Weiter will ich jetzt gar nicht sagen, wie es dann weitergeht. Was toll ist in dem Buch, ist so die Affinität zu den 80ern, weil da ist dieser James Halliday aufgewachsen. Der liebt eben diese Zeit aus den 80er Jahren und man liest ganz viel darüber, was für Filme es gab in den 80ern, welche Videospiele gespielt worden sind, also hier Atari und Commodore 64. Und das ist teilweise sehr, sehr viel. Auch ich habe zwischendurch gedacht, also ich kannte vieles, weil das ist ja so aus meiner Kindheit. Aber manche Sachen waren mir jetzt dann nicht so geläufig oder ich musste mich da so ein bisschen reinlesen. Aber wenn man das tatsächlich auch recherchiert, das stimmt komplett alles. Also das ist wahnsinnig gut recherchiert, das Buch. Und ich glaube, für Leute, die so in den 80ern aufgewachsen sind oder damals so junge Erwachsene waren, ist das total spannend, weil man da ganz viele Sachen wiederfindet. Und Wade an sich ist total sympathisch, also man fiebert auch mit ihm mit. Er lernt dann auch andere Avatare kennen, mit denen er sich anfreundet und ja, die Gefühle kommen auch nicht zu kurz. Also das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Er verliebt sich dann tatsächlich in einen anderen Avatar, ohne dieses Mädchen zu kennen. Er weiß ja nicht mal, ob es ein Mädchen ist. Ne, das ist auch total spannend. Da baut sich so eine Beziehung auf und die halten bewusst irgendwie Distanz, weil sie immer sagen, ja, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht. Ne? Verbringen aber Wochen, Monate die Zeit miteinander. Finde ich auch total spannend. Und er dann irgendwann wirklich, ja, ich bin total verliebt in dich. Ne? Und sie sagt dann, ja, wie kannst du das? Du kennst mich doch gar nicht. Doch, ich kenne deine ganze Persönlichkeit. Wir sind jeden Tag stundenlang zusammen. Nein, sagt sie, du kennst mich gar nicht.
Da gibt es auch einen Film zu, oder?
Genau, das ist von Steven Spielberg verfilmt worden. Den habe ich mir natürlich auch gleich 2-mal reingezogen. Tatsächlich hätte ich den vom Cover her gar nicht genommen. Das ist, ich bin jetzt auch persönlich nicht so ein Freund von Science-Fiction-Filmen, aber durch das Buch, das Thema hat mich so interessiert und dann habe ich mir den Film angeschaut und ich habe mir den wirklich dann nochmal angeschaut und gestern dann nochmal sogar, weil der wirklich gut ist. Also das Cover verspricht leider zu wenig. Und wenn man den Film guckt, ich würde jetzt mal sagen, das ist so unabhängig zu betrachten, weil Buch und Film sich sehr unterscheiden. Das ist manchmal zu kritisieren. Weil oft, wenn man ein Buch gelesen hat und schaut an den Film, dann ist der Film so schwach dagegen. In dem Fall würde ich sagen, es sind einfach 2 verschiedene Paar Schuhe, weil die Handlung auch sehr unterschiedlich ist. Das ist aber auch gut so. Und Ernest Klein, der Autor des Buches, hat das auch abgesegnet. Also der war bei der Produktion dabei. Die Frage, die ich mir auch so bei dem Film gestellt habe, das ist so die Bedeutung der virtuellen Welt für die Gesellschaft heute und auch in der Zukunft. Ne? Also eben, wie könnte das so für uns in der Zukunft ausschauen in so einer virtuellen Welt? Weil heute denken wir auch, okay, das ist definitiv mit Kosten verbunden, auch mit Materialkosten, man muss sich das alles anschaffen. In seinem Roman ist das ja frei zugänglich für alle. Das war der Grundgedanke dahinter. Was machen wir daraus? Ne? Der Film zeigt das ganz eindrucksvoll, der Einfluss eben dieser digitalen Welt, also die echte Welt, da sieht man das dann auch in meinen Bildern, total verrottet. Ja, und die virtuelle Welt, der absolute Wahnsinn. Da kommt das dann nochmal in Bildern so ganz gut herüber, ne? Die Quests, also diese Aufgaben, die der Wade oder auch die anderen Jäger für das Easter Egg machen müssen, die sind komplett unterschiedlich. Was auch noch ein großer Unterschied ist, das Buch ist ja aus der Ich-Perspektive geschrieben, im Film eben nicht. Also da schaut man ja von außen zu. Das heißt, man gewinnt auch nochmal einen anderen Zugang so zu den einzelnen Charakteren. Es spielt natürlich viel in der virtuellen Welt. Da muss man sich darauf einlassen, dass da natürlich hauptsächlich die Avatare zu sehen sind. Ja, ein computererschaffener Film. Zum Großteil, ne? Und sehr wenig Szenen mit echten Schauspielern. Ja, und auch da kommen natürlich diese ganzen 80er-Sachen raus, fand ich auch total gut. Ich fand vor allem den Aspekt mit der Schule total spannend, weil denken wir mal daran, dass manche Kinder oder Jugendliche wirklich so Außenseiter sind oder gemobbt werden, dass er dann in seinem Avatar, den er sich auch so gestaltet, wie er will, das heißt, da gibt es schon mal keine Abgrenzung, so wie der ist jetzt dick oder der ist jetzt irgendwie
er trägt keine Markenklamotten.
Was auch immer, ne? Also, dass jeder kann sich da komplett frei gestalten. Was halt auch spannend war, ja, dass das halt eben komplett frei zugänglich ist. Also, dass die Schule VR-Brille, dass die Schule den Laptop oder die Konsole dafür sponsort. Und wenn man ein guter Schüler ist, dass man dann auch die Schule in der Oasis besuchen darf, die halt eben so, wie ich vorgelesen habe, total toll gemacht ist. Und dann war zum Beispiel auch eine Sache, da kann man sich nicht körperlich angreifen, nur mit Worten, also nur über Chats. Und die kann man auch stumm schalten zum Beispiel. Das fand ich auch ganz spannend. Also wenn man zum Beispiel dann so eine wörtliche Auseinandersetzung hat mit einem anderen Schüler oder mit einer anderen Schülerin und dann wird es irgendwie ein bisschen, geht es unter die Gürtellinie, dann kann man das einfach stumm schalten. So, jetzt lass mich in Ruhe. Und also es geht rein wirklich um die Wissensvermittlung für sich selber. Und da zieht eben zum Beispiel der Wade ganz viel raus. Was kritisch auf jeden Fall noch zu hinterfragen ist, ist natürlich so, desozialisiert man sich dadurch. Also wenn man als Mensch 10 Stunden am Tag irgendwie in der virtuellen Welt rumschwirrt mit seiner VR-Brille auf dem Kopf zu Hause, ist egal, wie es aussieht, weil gucke ich mir eh nicht an. Ich esse nur in der realen Welt und
schlafe.
Also solche Sachen, die…
Ja, und auch was macht das mit meinem Körper, ne?
Ja, ja. Der normale menschliche Umgang, also das… das darf ja einfach nicht fehlen.
Ja, das war auch eins bei dem Bug. Also eine Sache, wo die sagten, die ganzen Leute, die den Teil vorher nicht mitbekommen haben, also die Jüngeren, die stehen dann völlig paralysiert einfach rum, starren auf ihr Handy, was ja aber nichts mehr macht, nichts mehr kann. Telefonnummern hat man sowieso nicht mehr im Kopf. Die waren ja alle im Handy drin, dann kannst du auch niemanden kontaktieren und zum Teil wissen die noch nicht mal, wo die wohnen. Das war dann schon eine erschreckende Abhängigkeit.
Wo man selber wohnt, ne?
ja, genau. Die wissen, ja. Also genau, das ist, also es gibt Leute, die finden ihr Zuhause nicht mehr.
Und da ist, glaube ich, im Moment wirklich so, das ist ein Thema, das ist total aktuell, dass wir sagen, digitale Medien, auch digitales Lernen, alles Digitale ist da und wird auch mehr. Aber eben der Umgang damit, ich würde noch nicht mal sagen, zeitlich irgendwie das einzuordnen, sondern einfach auch die Sachen, die wir früher kannten ohne digitale Medien, dass man die genauso leben sollte. Also weil es ja auch gut ist. Ne? Also man darf das nicht vergessen und nur das eine oder nur das andere. So, das muss beides irgendwie zusammengehören dann.
Ja, man muss die Balance zwischen beidem finden.
Genau, ich denke, das ist jetzt auch so die Herausforderung von unserer Generation und den folgenden. Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Beim nächsten Mal wollen wir wieder uns ein Land vornehmen. Da geht es nämlich in ein weiteres beliebtes Urlaubsziel von uns Deutschen, in die Niederlande. Und als Gast dürfen wir dann den Autor und Buchhändler Jörn Heller begrüßen. Wer jetzt noch gerne mehr Medientipps hätte, man kann bei uns im Katalog unter Genau Meins schauen und dann findet man alles, was uns oder auch Leser und Leserinnen begeistert hat. Dann war's das für heute. Tschüss.
Tschüss. Und natürlich dürft ihr nicht vergessen, uns auf Instagram und auf Facebook zu folgen. Auf beiden Seiten findet ihr uns unter Stadtbibliothek Kreuztal. Wir posten Medientipps ein bisschen ausführlicher, als man das natürlich im Katalog sieht. Veranstaltungshinweise und auch einfach so Sachen aus dem Bibliotheksalltag, damit ihr immer informiert seid, was wir gerade so vorhaben. Bis dann!